verborgene Beziehungsschätze heben. Das ist das Ziel unserer Predigtreihe, über die wir in diesen Wochen predigen wollen. Und dabei wollen wir anhand der Familiengeschichte von Abraham auf das Wertvolle hinweisen, das uns Gott in unseren Beziehungen schenken will. Die heutige Predigt ist die dritte Predigt in dieser Reihe. Kannst du die nächste Folie machen? Und es geht heute um das Thema Ordnung und Struktur statt Beziehungschaos in Eltern-Kind-Beziehungen. Dieses Thema wurde mir vorgegeben. Dirk, ich muss dich enttäuschen. Ich kann dir keinen großen Rat geben für den Umgang mit deiner Mutter. Heute geht es um Strukturen und Ordnung. Also Ordnung und Struktur statt Beziehungschaos in Eltern-Kind-Beziehungen. Oder anders formuliert, welche Ordnungen und Strukturen machen meine Familie stark? Welche Ordnungen und Strukturen dienen dem Heil meiner Familie? Und welche Schätze liegen da vielleicht verborgen? Welche Ordnungen und Strukturen machen meine Familie stark? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zuallererst klären, welche Ordnungen und Strukturen es in der Familie gibt. Und die Bibel, die lässt uns da ein bisschen im Stich, die ist kein wissenschaftliches Buch, die beschreibt das nicht direkt. Und deshalb möchte ich, um das Thema für uns greifbarer zu machen, auf ein Systemmodell aus der Familienpsychologie zurückgreifen. Ein Modell, das uns das System, in dem Familie funktioniert, besser vor Augen führt. Das Modell der sogenannten strukturellen Familientherapie, ein Modell nach dem anerkannten Familientherapeuten Salvador Minuchi. Die strukturelle Familientherapie ist ein Zweig der systemischen Familientherapie und sie betrachtet die Familie als ein System. Und ein System, das wir uns mal genauer anschauen möchten. Nach Salvador Minuchin basiert das System Familie auf sogenannten Subsystemen. Das heißt, im System Familie gibt es wiederum einzelne untereinander getrennte Systeme, sogenannte Subsysteme. Und diese Subsysteme, die helfen, die Dynamik und die Beziehung innerhalb der Familie besser zu verstehen. Die Subsysteme sind eigenständige Untersysteme im System Familie, quasi Unterordner in einem Ordner. Und in der Kernfamilie unterscheidet Minuchin eigentlich drei Subsysteme. Das erste Subsystem ist die Ehepaarebene, das Ehepaar. Das zweite Subsystem ist die Elternebene als erziehende Instanz. Und die dritte Ebene ist die Kinder- und Geschwisterebene. Aus Einfachheitsgründen trenne ich Eltern- und Geschwisterebene in zwei Ebenen, sonst wird es zu kompliziert. Da ist zuerst das Elternsubsystem, die Elternebene, bestehend aus Paarebene und aus Erziehungsebene. Und sie umfasst die Beziehung zwischen den Eltern. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Führung und Erziehung der Kinder. Sie sollte eine starke, kohärente Einheit bilden, um Stabilität zu bieten. Und sie steht in der Hierarchie über dem Kindersubsystem. Die Aufgabe des Elternsubsystems ist die Erziehung und Führung der Kinder. Die zweite Ebene, das zweite Subsystem ist die Kinderebene. Sie bezieht sich auf die Geschwisterbeziehungen. Kinder entwickeln auf dieser Ebene ihre sozialen Fähigkeiten und lernen Konfliktbewältigung. Die Dynamik in diesem System kann die individuelle Entwicklung der Kinder beeinflussen, getrennt von den Eltern. Und die Aufgabe dieses System ist es, Raum zu geben für eine gesunde Kindesentwicklung. Und Menuchin betont die Wichtigkeit der Grenzen zwischen diesen Subsystemen, um gesunde Interaktion und die Funktionalität der Familie zu gewährleisten. Und jetzt, das ist ganz wichtig für uns, wenn diese Grenzen verschwommen sind, dann kann es zu Konflikten und Dysfunktionen innerhalb der Familie kommen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn die Grenzen zu starr sind, dann folgt daraus eine Isolation von einzelnen Familiengliedern und das ist wiederum schädlich. Grob gesagt gilt, damit eine Familie funktioniert, müssen die Grenzen zwischen den Ebenen Eltern-Kind klar respektiert werden, ohne dabei die emotionale Bindung zu den Kindern zu verlieren. Soweit eine vereinfachte, grobe Darstellung der Familienstruktur nach dem System Salvador Menuchin. Was sagt nun die Bibel zu diesem therapeutischen Ansatz? Was sagt nun die Bibel zu diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen? Die Bibel sagt leider sehr wenig direkt zu einem therapeutischen Familiensystem. Aber sie sagt einiges zum Thema Kind-Eltern-Beziehungen. Lasst uns mal das Familiensystem aus biblischer Sicht betrachten. Fangen wir mit der Elternebene an. Diese wird von Anfang an in der Bibel besonders hervorgehoben. Schließlich sind die Eltern im Familiensystem die Aktiven, die Bestimmenden. Und ein zentraler Punkt, den die Bibel dabei hervorhebt, ist die Ehe. Die Ehe als heiliger Bund, der nicht gelöst werden soll. Dazu lese ich aus Matthäus 19, Vers 6. Und die Pharisäer kamen zu Jesus und versuchten ihn und sprachen: Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder belieblichen Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Weib schuf und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch, das nun Gott zusammengefügt hat. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagen zu ihm: Warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Und Jesus spricht zu ihnen: Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiraten wird, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Das Ehepaar ist das zentrale und wichtigste Element des Familiensystems. Es ist Dreh- und Angelpunkt. Es entscheidet darüber, ob eine Familie stark oder schwach ist. Deshalb ist eine stabile Ehe eine Grundvoraussetzung für eine gesunde Familie. Und unter anderem deshalb hat die Ehe für Jesus einen so hohen Stellenwert. Deshalb soll dieser Bund, wenn irgend möglich, nicht gelöst werden. Ich würde sagen, der größte Schatz, der einer Familie geschenkt werden kann, ist eine glückliche Ehe der Eltern. Dann ist das Subsystem ein Selbstläufer. Dann würde Menuchin sagen, eine glückliche Ehe macht das Ehepaar zu einem starken, kohärenten Einheit, die Stabilität bietet. Und das spielt eine entscheidende Rolle bei der Führung und Erziehung der Kinder. Was sagt die Bibel noch zu diesem Thema? Die weiteren Texte, die ich gefunden habe, befassen sich weniger genau mit diesen Ebenen, aber vielmehr mit den Regeln, die zwischen diesen Ebenen eingehalten werden sollen. mit Regeln für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. In der Beziehung zwischen Eltern und Kind. Dazu ein paar Texte, die in ähnlicher Form immer wieder wiederholt werden mit ähnlichen Aussagen. Der erste Text, Sprüche 13, Vers 24. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Und wer ihn aber liebt hat, züchtet ihn rechtzeitig. Oder Kolosser 3, Vers 21. Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Oder Epheser 1, 6, Vers 1 bis 3. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot. Was verraten uns nun diese Texte über das biblische Familiensystem? Zuerst die Anweisung an die Eltern. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Wer von euch hat bei der Erziehung eine Rute zu spüren bekommen? Oh, habe ich nicht gedacht. Also zwei. Hasst euer Vater die anderen? Ich glaube, Rute, da sind wir uns einig, muss jetzt nicht unbedingt sein. Die Rute, das ist ein Synonym für Konsequenz, für Autorität, für klare Grenzen geben. Dazu braucht man nicht keine Rute. Dazu muss man kein Kind verprügeln. Aber dafür gibt es andere Möglichkeiten. Mal ein böser Blick, mal klare Worte. Vielleicht muss man manchmal auch ein bisschen zugreifen, aber ich glaube, man sollte das Kind nicht misshandeln. Wichtig an dieser Stelle ist, wenn ihr euer Kind liebt, dann erzieht es. Es ist eure Verantwortung. Weiter. Dann steht da, Väter, reizt eure Kinder nicht. Gilt das jetzt bloß für Väter? Müssen die Mütter das nicht beachten? Also ich glaube, wir sind uns einig, hier geht es immer um beide. Hier geht es immer um Väter und Mütter. Und die Ansage heißt, Väter und Mütter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Zusammengefasst kann man sagen, beide Elternteile haben die Verantwortung für die Erziehung. Beide haben die Verantwortung, das Kind nicht zum Zorn zu reizen, nicht zu entmutigen. Beide sollen fairer Richter sein, nicht ungerecht bestrafen. Das beinhaltet auch ein Gespür haben für die Kinder. Ab einem gewissen Alter, ich würde sagen, so ab der Pubertät spätestens, sind die Messen gelesen. Was du bis dahin nicht erzogen hast, kriegst du nicht mehr erzogen. Deshalb muss Erziehung früh ansetzen und konsequent sein, muss Grenzen vorgeben, muss einfordern, aber immer eingebettet in Liebe, immer eingebettet in Fürsorge und Vertrauen und manchmal auch mit Barmherzigkeit. Soweit die Anweisungen für die Eltern. Und welche Anweisungen gibt es für die Kinder? Gehorcht euren Eltern und ehrt eure Eltern. Man könnte auch sagen, respektiert die Grenzen zwischen den Subsystemen. Soweit das Familiensystem aus biblischer Sicht. Zusammenfassend können wir sagen, im Prinzip bestätigt die Bibel das wissenschaftliche Modell oder umgedreht. Es gibt wichtige gemeinsame Erkenntnisse, die man im Folgenden so zusammenfassen könnte. Erstens, Eltern als Ehepaar sollen eine verlässliche Einheit sein, in einem verlässlichen Bund leben. Zweitens, klare Abgrenzung zwischen Elternebene und Kinderebene. Drittens, die Eltern haben die Verantwortung der Führung und Erziehung. Viertens, die Kinder sollen die Eltern respektieren und gehorchen. Und fünftens, die Eltern sollen das richtige Maß für die Erziehung finden. Soweit die Recherche zu Ordnung und Struktur in der Familie aus wissenschaftlicher und biblischer Sicht. Wie zu Anfang gesagt, möchte ich im Rahmen unserer Predigtreihe Beziehungsschätze heben. Beziehungsschätze heben aus der Familiengeschichte Abrahams lernen. Und wir möchten nun zu diesem Punkt kommen, Familiengeschichte Abraham. Besser gesagt wollen wir uns mit der gewonnenen Erkenntnis eine Sequenz aus der Familiengeschichte Abrahams anschauen. Und zwar die Geschichte, in der sich Jakob durch einen Betrug den Segen Isaaks erschleicht. Die Geschichte steht in 1. Mose 27, Vers 1 bis 40. Ich denke, wir haben genug Zeit, ich konnte es vorlesen. Es ist ein bisschen lang, aber es wird sonst verfälscht, wenn ich es zu einfach mache. Ich lese mal vor. Und es geschah, als Isaak alt geworden war und seine Augen trübe waren, so dass er nicht mehr sehen konnte. Da rief er seinen ältesten Sohn Esau und sagte zu ihm: Mein Sohn. Und er sagte zu ihm: Hier bin ich. Und er sagte: Siehe doch, ich bin alt geworden, ich kenne nicht den Tag meines Todes. Und nun nimm doch dein Jagdgerät, deinen Köcher, deinen Bogen und geh hinaus aufs Feld und erjage mir ein Wildbret. Und bereite mir einen Leckerbissen, wie ich ihn liebe, und bringe ihn mir her, dass ich esse, damit meine Seele dich segnet, bevor ich sterbe. Rebekka aber, die Frau, hatte gehört, wie Isaak mit seinem Sohn Esau redete. Und Esau ging aufs Feld, um ein Wildbret zu erjagen, um es heimzubringen. Da sagte Rebekka zu ihrem Sohn Jakob: Siehe, ich habe deinen Vater zu deinem Bruder Esau reden hören. Bringe mir ein Wildbret und bereite mir einen Leckerbissen, dass ich esse und dass ich dich vor deinen Herrn segne, bevor ich sterbe. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme in dem, was ich dir auftrage. Gehe doch zur Herde und hole mir von zwei guten Ziegenböckchen. Und ich will sie zu einem Leckerbissen für deinen Vater zubereiten, wie er es liebt. Dann sollst du es deinem Vater bringen, dass er isst, damit er dich vor seinem Tod segnet. Da sagte Jakob zu Rebekka: Meine Mutter, siehe, mein Bruder ist ein behaarter Mann und ich bin ein glatter Mann. Vielleicht betastet mich mein Vater, dann wäre ich in seinen Augen wie einer, der Spott treibt und würde Fluch auf mich bringen und nicht Segen. Seine Mutter aber sagte zu ihm: Dein Fluch komme auf mich, mein Sohn, höre auf meine Stimme und geh, hole mir. Und er ging und holte und brachte seiner Mutter, und seine Mutter bereitete einen Leckerbissen, wie sein Vater es gern hatte. Dann nahm Rebekka die guten Kleider ihres ältesten Sohnes Esau, der bei ihr zu Hause war, und zog es ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Die Felle der Ziegenböckchen aber zog sie über seine Hände und über die Glätte seines Halses. Und sie gab den Leckerbissen und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hände des Sohnes Jakob. So ging er zu seinem Vater hinein und sagte: Mein Vater. Und er sagte: Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Da sagte Jakob zu seinem Vater: Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe gesagt, wie du zu mir geredet hast: Richte dich doch auf, setze dich und iss von meinem Wildbret, damit deine Seele mich segnet. Isaak aber sagte zu seinem Vater: Wie hast du es denn so schnell gefunden, mein Sohn? Und er sagte: Weil der Herr, dein Gott, es mir gegeben hat. Da sagte Isaak zu Jakob: Tritt doch heran, dass ich dich betaste, mein Sohn, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und Jakob trat zu seinem Vater Isaak heran und er betastete ihn und sagte: Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er kannte ihn nicht, weil seine Hände behaart waren, wie die Hände seines Bruders Esau. Da segnete er ihn und sagte: Bist du wirklich mein Sohn Esau? Er aber sagte: Ich bin's. Da sagte er: Reiche es mir her, ich will von deinem Wildbett meines Sohnes essen, damit meine Seele dich segne. Und er reichte es ihm so, dass er aß. Auch brachte er ihm Wein und trank. Dann sagte sein Vater Isaak zu ihm: Tritt doch heran und küss mich, mein Sohn. Da trat er heran und küsste ihn. Und als der Geruch seiner Kleider, als er den Geruch seiner Kleider roch, da segnete er ihn und sprach: Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes des Herrn. So gebe dir Gott vom Tau des Himmels, vom Fett der Erde und Korn und Most der Fülle. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich von dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder, und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Die dir fluchen, seien verflucht, und die dich segnen, seien gesegnet. Und so geschah es, dass Isaak Jakob anstatt Esau gesegnet hat. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Was ist hier im Blick auf die Ordnungen der Eltern-Kind-Beziehung passiert? Es kommt zu einem Bruch auf beiden Ebenen. Das Ehepaar arbeitet gegeneinander, ein Verrat an der Ebene der Eltern. Die Kinder arbeiten gegeneinander, ein Verrat auf der Ebene der Kinder. Und noch dazu die Grenzüberschreitung zwischen den Ebenen. Isaak als Vater verbündet sich mit dem Sohn Esau und Rebekka als Mutter mit dem Sohn Jakob. Beziehungschaos pur. Und was ist die Folge? Die Folge ist ein Knacks in den Beziehungen. Ein Knacks in der Ebene Eltern, Vater, Mutter, die Beziehung angeknackst. Ein Knacks in der Ebene Kinder, Kind zu Kind, Beziehung angeknackst. Und in der Beziehung Vater, Sohn, Mutter, Sohn, beide Beziehungen angeknackst. Einerseits wegen des Betruges, aber andererseits auch wegen des Verrats innerhalb der Ebene und der Grenzüberschreitung zwischen den Ebenen. Am Ende ein Massaker auf Beziehungsebene. Ein Massaker vor allem, weil gegebene Ordnungen missachtet wurden. Was können wir nun davon lernen? Schätze sind etwas Wertvolles, etwas Unbezahlbares. Was sind denn nun die Schätze in den Familienbeziehungen? Ich würde es mal so sagen: Es gibt nichts Wertvolleres als eine glückliche Familie. Es gibt nichts Wertvolleres als glückliche, stabile Paarbeziehung des Elternpaars. Es gibt nichts Wertvolleres als glückliche, stabile Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Es gibt nichts Wertvolleres als glückliche, stabile Beziehungen zwischen den Kindern. Es gibt nichts Wertvolleres als eine Familie, die Geborgenheit und Stärke ausstrahlt, die heile Menschen hervorbringt, die weit über die Familie hinaus wirken können. Und wenn das in einer Familie gelingt, dann ist das ein unbezahlbarer Schatz. Wenn das in einer Familie gelingt, dann ist das ein unbezahlbares Geschenk. Und wenn wir uns nun dieses unbezahlbare Geschenk, diesen unbezahlbaren Schatz vor Augen führen, dann macht das Sinn, Ordnungen in unseren Familiensystemen zu beachten und ernst zu nehmen. Es macht Sinn, Beziehungen zu schützen. Es macht Sinn, die nötigen Regeln einzuhalten. Die Geschichte um Isaaks Segen lehrt uns, wie wichtig es ist, Familienordnung zu schützen. Indem man als Paar an einem Strang zieht und indem man die Grenze zwischen den Ebenen wahrt. Was heißt das nun praktisch für uns heute? Was heißt das praktisch für unseren Alltag? Es geht am Ende nur um eine Frage. Es geht um die Frage, was macht meine Familie stark? Was macht meine Familie stark? Und dazu sind mir drei Punkte bewusst geworden, die ich euch weitergeben möchte. Der erste Punkt: Sei dir bewusst, wie wichtig deine Ehe ist und pflege sie. Ist dir das Glück deines Partners wichtiger als dein eigenes Glück? Bist du bereit, dich für deinen Partner, wenn nötig, zu verändern? Arbeitest du mehr am Zusammen als am Auseinander? Das klingt jetzt sehr einfach, ist aber in der Realität sehr schwer. Wenn ich an mich denke, an meine Ehe denke, wir haben eigentlich kein Problem und trotzdem enttäuschen wir uns laufend. Und es gibt eine Spirale von Enttäuschung und die Spirale von Enttäuschung trennt. Und wir wissen es besser. Wir wissen es besser und trotzdem tun wir uns schwer, obwohl wir kein Problem haben. Was ist denn erst dann, wenn du ein Problem hast? Ich weiß nur eins, man muss sich immer wieder als Ehepaar neu finden, sonst verliert man sich. Zweiter Punkt. Seid euch als Eltern eurer Verantwortung für die Erziehung bewusst. Und vor allem dann, wenn die Kinder klein sind. Erzieht, solange Erziehung notwendig ist, in Liebe, aber mit Autorität, Konsequenz und gerecht. Und was ganz wichtig ist, erkennt und respektiert den Zeitpunkt, ab dem die Erziehung durch ist. Es gibt einen Punkt, da ist die Erziehung durch, da braucht ihr nichts mehr machen, da sind die Kinder groß. Und da müsst ihr sie loslassen. Erziehung von Kindern ist im Fluss, genauso wie die Entwicklung von Kindern im Fluss ist. Am Anfang braucht man kurze Zügel und später braucht man lange Zügel und irgendwann gilt es nur noch, die Kinder zu unterstützen. Dritte Erkenntnis: Wahrt die Grenzen zwischen Eltern- und Kinderebene. Lasst die Kinder Kinder sein. Kinder sind keine Partner und keine Freunde. Kinder sind Kinder. Und es ist gut, dass es zwischen Elternebene und Kinderebene eine Grenze gibt. Und wenn ihr mehrere Kinder habt, dann behandelt alle gleich. Zumindest versucht es. Es ist ja eigentlich nicht möglich, aber man muss es versuchen. Es gibt nichts Schlimmeres, wie das Gefühl, ungleich behandelt worden zu sein. Dieses Gefühl schmerzt sehr und es wirkt sehr, sehr lange nach. Das treibt dich dein ganzes Leben um und mit 80 Jahren plagt dich das immer noch. Und lasst die Kinder immer wieder eure Liebe spüren. Wenn man das versäumt hat, kann man es nicht mehr gut machen. Soweit zur praktischen Umsetzung, soweit zum Idealfall. Leider ist die Realität, in der wir leben, oft ganz anders. Leider geht unser Leben oft ganz anders wie erwartet. Da scheitern Ehen, man verliert Kinder, Man ist kinderlos. Man hat Streit unter Geschwistern. Unser Leben ist voll von Brüchen und von Scheitern. Und wir müssen feststellen, wir haben es nicht immer in der Hand. Es gibt Schicksalsschläge, Unfälle, Krankheit. Manchmal wird eine Beziehung zur Hölle. Manchmal kommen Kinder auf die schiefe Bahn. Manchmal brechen Kinder den Kontakt zu den Eltern ab, obwohl keiner irgendetwas sich vorstellen kann, warum das so ist. Und es hat nicht immer mit einem Missachten einer Familienordnung zu tun. Also eine Familienordnung kann uns maximal helfen, durchs Leben zu kommen, aber sie löst nicht alle Probleme. Und es geschieht in den besten Familien und es führt uns immer wieder unsere Machtlosigkeit vor Augen. Wir merken, es gibt hier keine einfachen Antworten. Wir müssen damit leben, dass in unseren Reihen Beziehungen scheitern. Und der Schatz, den man eigentlich heben wollte, irgendwann so unerreichbar fern erscheint. Wir müssen damit leben, dass Dinge, die uns als selbstverständlich erscheinen, oft alles andere als selbstverständlich sind. Das soll uns aber nicht abhalten, unser Bestes zu versuchen. Das soll uns nicht davon abhalten, dankbar zu sein. Das soll uns nicht davon abhalten, als Geschwister zusammen in der Gemeinde unseren Weg zu gehen und uns gegenseitig zu stützen. Die Geschichte von Isaak und Rebekka, von Jakob und Esau, kann uns auch Mut machen. Sie ist die Geschichte vom Volk Gottes. Eine Geschichte mit Menschen, die alles andere als vollkommen waren. Und trotzdem lässt Gott sie nicht im Stich und geht mit ihnen wie ein liebender Vater, wie eine liebende Mutter. Lasst uns das Beste geben für unsere Ehen. Lasst uns das Beste geben für unsere Kinder. Und alles, was wir geschenkt bekommen, dankbar aus der Hand Gottes annehmen. Lasst uns unsere Familien stark machen.